Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Wir haben viel über gewisse Ereignisse gehört, die in der Zukunft stattfinden werden. Ereignisse in der Bibel schon seit vielen, vielen Tausenden von Jahren prophezeit sind, die sich in der Endzeit erfüllen würden. Und wir befinden uns heute in der Endzeit. Und ich möchte heute auf prophetische Ereignisse eingehen, die man im Grundsatz eigentlich kennt, die Sie mir zuhören, kennen sollten, wenn Sie uns schon einige Zeit zuhören, wenn Sie unsere Literatur, unsere Broschüren gelesen haben. Aber ich möchte auch auf weitere Ereignisse eingehen, die ich vielleicht noch nicht so in diesem Sinne und in diesem Maße angesprochen habe. Es geht mir darum, jetzt nicht nur auf die Milch einzugehen sozusagen, sondern auch auf die feste Nahrung. Als ich damals Jura studierte vor vielen, vielen Jahren, das schon fast gar nicht mehr war, so lange ist das schon her, da hatten wir Anfängerkurse. Da wurde uns zunächst einmal etwas Grundsätzliches beigebracht. Und dann später gab es dann Kurse für Fortgeschrittene sozusagen. Und da wurde uns gesagt, ja, wenn ich das von Anfang an so gesagt hätte, hätte ich sie nur verwirrt. Aber jetzt können wir, da Sie ja die Grundlagen kennen, auf Weiteres eingehen. Und das gilt heute auch für zum Beispiel diese Predigt, heute und natürlich auch Predigten, die noch kommen werden, dieser neuen Serie, die ich vorhabe, Ihnen zu geben. Und so möchte ich mit der Grundlage beginnen. Der Grundlage, die sich in Offenbarung 13, angefangen mit Vers 1, entwickelt. Und da geht es um ein Tier. Ein Tier mit 7 Köpfen und 10 Hörnern. Und dieses Tier hat den Kopf eines Löwen und dann auch, mit anderen Worten, Elemente des Bären und des Panthers. Und dann auch eines vierten Tieres werden dort erwähnt, alles zusammen 7 Köpfe. 7 Köpfe, weil das alles zurückgeht auf das Buch Daniel. Im Buch Daniel werden 4 Weltreiche beschrieben. Das erste Weltreich, das babylonische Weltreich, wird mit einem Löwen gleichgesetzt. Das zweite Weltreich, das medopersische Weltreich, wird mit einem Bären gleichgesetzt. Das dritte Weltreich, das griechische, mazedonische Weltreich unter Alexander dem Großen, wird mit einem Panther gleichgesetzt, der aber 4 Köpfe hatte. Das bezieht sich auf die 4 Diadochen, die 4 Generale, die die Herrschaft übernahmen, nachdem Alexander gestorben war. Jetzt haben wir also bereits schon 6 Köpfe. Und dann kam ein viertes Tier auf, ein überaus schreckliches Tier. Es wird nicht näher definiert und beschrieben, nur dass es sehr schrecklich war und alles zermalmte. Aber Kommentare sagen uns klar und deutlich auf richtige Weise, dass dies das Römische Reich war, denn das Römische Reich folgte dem griechisch-mazedonischen Reich. Und dieses vierte Tier hatte 10 Hörner, natürlich auch einen Kopf. Und wenn Sie alles das jetzt zusammennehmen und sich Offenbarung 13, Vers 1 anschauen, dann sehen Sie hier, aha, ein Tier mit 7 Köpfen und das hat die Merkmale der Tiere aus Daniel und 10 Hörner. Nun, dort in Offenbarung 13 sind diese 10 Hörner 10 aufeinander folgende Entwicklungen. Es waren nicht 10 Hörner, die gleichzeitig existiert haben. Es geht hier natürlich um das Römische Reich. Das Römische Reich, das aber fallen würde, eine tödliche Wunde erhalten würde und würde dann aber wieder hochkommen, und zwar 10-mal, symbolisiert durch die 10 Hörner. Und wir werden auch noch sehen, dass das im Buch Daniel auch so beschrieben wird. Aber dann gibt es ein weiteres Tier, das auch in Offenbarung 13 beschrieben wird, ein zweites Tier, auf das müssen wir auch noch eingehen. Und dann gibt es ein Tier in Offenbarung Kapitel 17, das hat auch 7 Köpfe und 10 Hörner, wird aber anders beschrieben als das Tier in Offenbarung 13. Denn hier in Offenbarung 17 zum Beispiel beziehen sich die 10 Hörner auf 10 Könige, die zum gleichen Zeitpunkt sich erheben werden, und zwar in der Endzeit. Und dieses Tier wird von einer Hure beherrscht oder geritten. Also hier wird ein weiteres Element hinzugefügt. Das sind grundsätzliche Dinge, die wir eigentlich alle verstehen sollten. In Daniel 2 wird auch davon gesprochen, da gab es eine Statue und dann die 10 Zehen, das wiederum identisch sind hier mit diesen 10 Königen aus Offenbarung 17, die werden dann zerschmettert, wenn der Felsen auf sie schlägt. Natürlich ist es Jesus Christus, der das Reich Gottes hier auf Erden errichten wird. Also das sind so die Einleitungsbemerkungen, die ich geben möchte. Und jetzt wollen wir mal ein wenig mehr auf das Tier eingehen. Und zwar auf sehr interessante Beobachtungen. Dieses Tier, das beschrieben wird in Offenbarung 13. Denn dieses Tier kann sich sehr wohl auf das Römische Reich beziehen. und seine Wiederauferstehungen, 10 an der Zahl. Es kann sich aber auch auf den Führer dieses Tieres beziehen. Den Führer, den Leiter und ganz besonders den endzeitlichen Leiter dieses Tieres. Und das muss man verstehen, dass es auf den Zusammenhang ankommt. Und manchmal verschmelzen diese Beschreibungen. Und das eine geht in das andere über. Und so fange ich einmal jetzt mit Offenbarung Kapitel 13 an. Und angefangen in Vers 7. Und ich lese heute aus der Elberfelder Bibel, weil die es in vielen Stellen besser bringt, deutlicher bringt und auch gewisse Anmerkungen hat, die ich dann auch noch anführen möchte. In Offenbarung 13, Vers 7, wo dieses erste Tier beschrieben wird, dieses Tier mit den 7 Köpfen, den 10 Hörnern, da heißt es, und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm und jedes Volk und jede Sprache und jede Nation. Hier geht es zunächst einmal wiederum um das Römische Reich und seine Entwicklungen. Und darauf werden wir auch noch eingehen. Und wir werden zeigen, wie dieses Römische Reich die Heiligen Gottes die gesamte Zeit ihres Bestehens verfolgt hat. In vielen Fällen gemartert hat, getötet hat, umgebracht hat, ermordet hat. Aber jetzt sehen wir eine interessante Situation, denn hier zunächst einmal geht es um das Reich. Aber dann im nächsten Vers, in Vers 8, und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten. Jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens, des geschlachteten Lammes, von Grundlegung der Welt an. Schauen Sie, es heißt hier nicht, und alle, die auf der Erde wohnen, werden es anbeten, das Tier, sondern richtig übersetzt werden ihn anbeten. Und die Elberfelder Bibel gibt folgende Anmerkung. Mit dem Tier ist eine männliche Person gemeint. Ihn. Richtige Übersetzung aus dem Griechischen. Sie werden also ihn, dieses Tier, anbeten. Das geht um den letzten Vertreter, den letzten Anführer dieser Macht. Und das Gleiche finden wir in Offenbarung Kapitel 13 und die Verse 13 und 14. Denn zunächst einmal war es so, dass das Römische Reich, wie ich sagte, eine tödliche Wunde erhalten würde und würde dann von dieser tödlichen Wunde geheilt werden und halt 10-mal wieder auferstehen. Aber schauen Sie, es geht nicht nur um das Römische Reich. In Offenbarung 13 und Vers 13 heißt es nämlich, und es tut große Zeichen, das ist jetzt das zweite Tier, eine religiöse Macht. Aber nicht nur eine Macht, sondern auch den Vorsteher dieser Macht hat es hier Bezug. Aber hier lesen wir es, es tut große Zeichen, dass es selbst Feuer vom Himmel vor den Menschen auf die Erde abkommen lässt. Und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurde. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, das Tier, jetzt heißt es hier, dass die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Aber hier schreibt die Elberfelder Bibel richtig in einer Anmerkung, das Wort das ist eigentlich eine falsche Übersetzung, sondern es heißt, wörtlich heißt es hier der. Mit anderen Worten, es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, der die Wunde des Schwertes hatte und wieder lebendig geworden war, ein Bild zu machen. Das heißt mit anderen Worten, hier geht es jetzt um den letzten endzeitlichen Führer des Römischen Reiches. Nicht nur hat das Römische Reich als solches eine tödliche Wunde erhalten, sondern auch das Tier, wer immer dieser männliche Führer ist, wird eine tödliche Wunde erhalten und wird sich aber dann von dieser tödlichen Wunde erholen und wird dann die Macht ergreifen. Und wir werden noch sehen müssen, was mit dieser tödlichen Wunde gemeint ist. Eine weitere Parallelität zwischen dem Römischen Reich und dem Führer des Reiches, ganz besonders was die letzte Auferstehung angeht, findet sich zum Beispiel in Offenbarung Kapitel 9 und die Verse 1 und 2. Offenbarung 9, die Verse 1 und 2. Und der fünfte Engel posaunte, und ich sah einen Stern, der vom Himmel auf die Erde gefallen war, und es wurde ihm der Schlüssel zum Schlund des Abgrunds gegeben, und er öffnete den Schlund des Abgrunds, und ein Rauch stieg aus dem Schlund, wie der Rauch eines großen Ofens. Und dann in Vers 11, Sie haben über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name ist auf Hebräisch Abaddon, im Griechischen hat er den Namen Apollyon und das bedeutet Verderben und Verderber. Auch in Kapitel 17 und Vers 8. Kapitel 17 und Vers 8. Das Tier, das du gesehen hast, war und ist nicht und wird aus dem Abgrund heraufsteigen. Hier wird wiederum eine kontinuierliche Abfolge dargestellt, auf die wir noch eingehen werden. Aber es geht mir darum, das Tier, hier geht es wiederum um das Römische Reich. Das Tier wird aus dem Abgrund heraufsteigen und geht ins Verderben. Und die Bewohner der Erde, deren Namen nicht im Buche des Lebens geschrieben sind, von Grundlegung der Welt an, die werden sich wundern, wenn sie das Tier sehen, dass es war und nicht ist und da sein wird. Also hier das Tier, dieses Römische Reich, würde sich aus dem Abgrund erheben. Aus dem Abgrund der Vergangenheit, könnte man sagen, dem Abgrund der Vergessenheit. Und der Engel des Abgrunds, der also über alles diese Kontrolle hat, kein anderer als Satan, der Teufel, der wird dahinter stehen. Hier geht es also um die Tiermacht. Aber schauen Sie, das wird auch angewendet auf das Tier selbst, auf den Führer. In Offenbarung Kapitel 11 und in Vers 7. Offenbarung Kapitel 11 und Vers 7. Und wenn sie das Zeugnis vollendet haben werden, mit Antworten, es geht hier um die zwei Zeugen, dann wird das Tier, das aus dem Abgrund heraufsteigt, Krieg mit ihnen führen und wird sie überwinden und sie töten. Das ist jetzt der letzte Führer. Der Repräsentant des Römischen Reichs natürlich. Aber auch dieser letzte Führer wird aus dem Abgrund hervorkommen. Der wird zunächst einmal nicht beobachtet werden. Von dem wird man zunächst einmal nicht vermuten, dass er das Tier sein könnte. Er kommt wie auch das Römische Reich, die letzte Auferstehung des Römischen Reiches aus dem Abgrund der Vergessenheit hervor, um dann diesen schrecklichen Schaden zu tun. Fahren wir fort mit weiteren Parallelen. Wir wissen, dass das Tier, aus vielen anderen Bibelstellen geht das hervor, eine männliche Persönlichkeit ist, es geht jetzt um die Persönlichkeit, die aus Assyrien stammt. Assyrien, eine Bezeichnung für das moderne Deutschland, das moderne Österreich. Es wird also eine Person sein mit deutschem oder österreichischem Geschlecht sozusagen, aus diesem Geschlecht hervorgehend. Und was wird das Endresultat, was wird die Zukunft für dieses Tier sein? Jesaja, Kapitel 30 und in Vers 33. Jesaja, Kapitel 30 und Vers 33. Denn längst ist eine Feuerstätte hergerichtet. Auch für den König ist sie bereitet. Tief und weit hat er sie gemacht. Ihr Scheiterhaufen ist für das Feuer und hat Holz in Menge. Wie ein Schwefelsturm setzt der Atem des Herrn ihn in Brand. Und dann heißt es hier in der Anmerkung, hebräisch heißt es hier Tafte, ein von dem Ort Tophet abgeleitetes Wort. Damals hatte es den Sitz des Moloch-Kultes bezeichnet. Es geht natürlich um letztendlich den feurigen Pfuhl, in das das Tier geworfen werden wird. Also das Tier wird mit Feuer verbrannt werden, aber auch die Tiermacht wird mit Feuer verbrannt werden. In Offenbarung Kapitel 18 und Vers 8 geht es um das babylonische System, das natürlich angeführt wird von dem Tier. In Offenbarung 18 und Vers 8, da lesen wir Folgendes über das moderne Babylon. Da heißt es, darum werden ihre Plagen an einem Tag kommen, Tod und Trauer und Hunger, und mit Feuer wird sie verbrannt werden, denn stark ist der Herr Gott, der sie gerichtet hat. Weiter ist es so, das wurde eben schon angedeutet, dass das Tier, diese Persönlichkeit, in der Endzeit wahre Christen verfolgen wird, und zwar auf brutalste Weise. In Offenbarung Kapitel 12 und Vers 14. Und es wurde der Frau die zwei Flügel des großen Adlers gegeben. Es geht hier um die Kirche des wahren Gottes, die an einen Ort gebracht wird, um dort beschützt zu werden. von dem Tier. Und natürlich von Satan, der dem Tier die Macht gibt. Das heißt, sie wurde in die Wüste geflogen, oder damit sie in die Wüste fliege, an ihre Stätte, wo sie ernährt wird, eine Zeit und Zeiten, eine halbe Zeit, fern vom Angesicht der Schlange. Und die Schlange warf aus ihrem Munde Wasser wie einen Strom hinter der Frau her, um sie mit dem Strom fortzureißen. Und dann heißt es hier natürlich dann weiter, dass die Erde der Frau hilft. Also wir sehen hier, eine Verfolgung soll stattfinden. Und diese Gruppe, die hier auf Erden beschützt wird, an diesem Ort der Sicherheit, die wird nicht von dem Tier verfolgt werden können. Das ist jetzt das Tier. Aber wir lesen auch über die Tiermacht, dass sie Christen verfolgen wird. Die ganze Zeit hindurch, ihre Existenz hindurch, hat sie Christen, wahre Christen, verfolgt. Das heißt in Offenbarung 13 und in Vers 5, es wurde ihm ein Maul gegeben, der große Dinge und Lästerungen redete, und es wurde ihm Macht gegeben, 42 Monate zu wirken, und es öffnete seinen Mund zu Lästerungen gegen Gott, um seinen Namen und sein Zelt und die, welche im Himmel wohnen, zu lästern. Vers 7, und es wurde ihm gegeben, mit den Heiligen Krieg zu führen und sie zu überwinden. Es wurde ihm Macht gegeben über jeden Stamm, jedes Volk, jede Sprache, jede Nation. Also dieses Römische Reich und seine Wiederbelebungen haben immer schon wahre Christen verfolgt. Aber auch ist es natürlich, wie wir gesehen haben, der Fall, dass das Tier wahre Christen verfolgen wird. In Kapitel 12 und in Vers 6. Offenbarung 12 und Vers 6. Die Frau floh in die Wüste, das ist jetzt unmittelbar nach der Himmelfahrt Christi, wie es hier heißt, wo sie eine von Gott bereitete Stätte hatte, damit man sie dort ernähre, 1260 Tage lang. Aber das ist hier mehr eine Beschreibung von Jahren, ein Tag, ein Jahr in der biblischen Prophezeiung. Aber auch hier wiederum wird der Kirche Schutz geboten vor dem Tier, aber diesmal jetzt der Tiermacht, die versuchen wollte, die Kirche zu zerstören. Also hier auch eine interessante Dualität. Ich bin schon darauf eingegangen, dass die Tiermacht 10 Hörner haben würde, eins nach dem anderen. Aber dass die Tiermacht hat aber auch 10 oder 10 Hörner, die gleichzeitig existieren würden. Alles dies können Sie in Daniel 7 nachlesen, Offenbarung 13, Daniel 17 oder vielmehr Daniel 2 und Offenbarung 17. Ein wichtiger Unterschied wird hier beschrieben. Die Tiermacht in Offenbarung 13 wird so beschrieben, dass 10 Hörner hervorkommen aus dieser Macht, wie es auch in Daniel so beschrieben wird. Also die 10 Hörner kommen aus der Macht hervor, aus diesem Reich, und zwar 10-mal. Aber die Offenbarung 17 beschriebenen Hörner, die geben dem Tier die Macht. Sehen Sie den Unterschied? Allein daraus ergibt sich schon, dass hier ein Unterschied bestehen muss zwischen diesen beiden Beschreibungen. Diejenigen, die meinen, dass Offenbarung 17 ein Tier beschreibt, das identisch ist mit dem Tier in Offenbarung 13 und die 10 Hörner sind genau identisch, verkennen total und absolut, worum es eigentlich geht und verstehen dann natürlich auch die Prophezeiungen nicht. Ein weiteres interessantes Merkmal wird beschrieben in Offenbarung 13 und in Vers 17. In Offenbarung 13 und Vers 17 heißt es, dass dieses zweite Tier, auf das wir noch zu sprechen kommen werden, diese religiöse Macht, das heißt, dass die es dazu bringt, dass die Menschen ein Malzeichen in die rechte Hand oder an ihre Stirn sich geben. Vers 17, dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Malzeichen hat, den Namen des Tieres, wiederum das erste jetzt, und die Zahl seines Namens. Und hier ist die Weisheit, wer Verständnis hat, berechnet die Zahl des Tieres, denn es ist eines Menschenzahl und seine Zahl ist 666. Nun, viel ist darüber spekuliert worden, was mit dieser Zahl 666 gemeint ist. Es heißt zunächst einmal interessanterweise in der Anmerkung hier, Da in den alten Sprachen wie Griechisch und Hebräisch die Buchstaben auch als Zahlen oder als Zahlen verwendet wurden, hatte jedes Wort auch einen Zahlenwert. Also jedes Wort oder auch jeder Buchstabe hatte einen Zahlenwert. So hat also die Zahl 666 einen Zahlenwert, in dem, dass man die Buchstaben für das Tier zusammenzählt. Und es ist auch interessant, dass hier in der Tat davon die Rede ist, dass diese Buchstaben zusammengezählt werden sollen. Es geht hier darum, die Menge, wie beschreibt, der rechne die Zahl aus, die King James Bibel schreibt, der zähle die Zahl. Count the number. Das gleiche Wort, wo es heißt, berechne die Zahl des Tieres, findet sich auch unter anderem in Lukas Kapitel 14 und Vers 28, wo Christus sagt, zählt eure Kosten, um zu sehen, ob ihr auch genug habt, sodass ihr dann, was ihr begonnen habt, auch zu Ende führen könnt. Also man soll die Zahl des Tieres berechnen, den Wert des Wortes zusammenzählen. Nun, wir hatten gerade gelesen, dass Offenbarung 13, Vers 17 uns sagt, dass niemand in der Lage sein wird, zu kaufen oder zu verkaufen, es sei denn, er habe das Zeichen oder den Namen des ersten, dieses politischen, dieses militärischen Tieres oder die Zahl seines Namens. Vers 18 hat uns gesagt, dass die Zahl, diese berühmte Zahl des Tieres, die Zahl eines Mannes ist. Nun, kehren wir zurück zu der Tiermacht. Denn hier wird ja das Tier, die Tiermacht, beschrieben. Das vierte Tier im Buch Daniel, das Tier jetzt in Offenbarung 13, Vers 1. Wer hat diese Tiermacht gegründet? Nun, einige sagen, ja, das war Romulus und Remus, die zwei Zwillinge, die wurden von der Wölfin gesäugt und die haben dann Rom gegründet. Das ist natürlich Blödsinn, das ist Legende. Nein, es war niemand anderes als ein Mann mit dem Namen, ein König mit dem Namen Latinos. Latinos war der Gründer Roms. Da kommt auch das Wort Latein her, lateinische Sprache. Geht auf den Latinos zurück. Der Zahlenwert für Latinos ist in der Tat 666. Das Tier hier ist deshalb klar und deutlich wiederum als das Römische Reich identifiziert. Die Zahl 666 bezieht sich auf den Gründer des Römischen Reiches, auf Latinos. Nun, es geht zunächst einmal, wie ich sagte, um das Römische Reich. Aber wenn Sie hier alles zusammen sich anschauen, dann ergibt sich die Schlussfolgerung, dass es sich möglicherweise, ich betone jetzt das Wort möglicherweise, auch auf den letzten Führer des Römischen Reiches beziehen könnte. Zusätzlich zu Latinos. Denn wie ich sagte, sowohl das Reich als auch der Führer werden mitunter austauschbar benutzt mit der Bezeichnung Tier. Das würde bedeuten, dass dieser Führer, der auch eine tödliche Wunde erhielt, der aus dem Abgrund herausgekommen ist, dass auf den auch die Zahl 666 in irgendeiner Form zutreffen könnte, auf seinen Namen, auf seine Bezeichnung. Nun, wir müssen zweierlei hier beachten. Zunächst einmal, selbst wenn Sie herausklüngeln sollten, und einige sind gut dabei, die wollen irgendwie das also da irgendwo so herauskristallisieren, dass auf irgendeine Person, die man heute so kennt, 666 zutrifft, dann bedeutet das noch lange nicht, dass diese Person in der Tat das Tier ist. Denn man hat die Zahl 666 auf die verschiedensten Weisen in der Vergangenheit auch auf Leute angewandt. Und es passte irgendwo auf Martin Luther. Es passte irgendwo auf den Papst. Es passte sogar auch auf Mussolini. Aber der war nicht der letzte Führer des ehemaligen Römischen Reiches. Und es gab dann verschiedene Leute, auf die es passte. Aber niemand war das Tier. Also das ist erstmal der erste Punkt, den wir zu beachten haben, dass es nicht unbedingt dann das Tier sein muss, selbst wenn man 666 auf das Tier anwenden könnte. Aber dann wird auch viel da gemauschelt. Wir haben einige gesagt, ja, der und der, das ist derjenige, welcher, weil das passt auf den mit der Zahl 666. Und wenn ich mir das anschaue, dann sage ich, ja Moment, aber da hast du, oder haben sie da was hinzugesetzt, da was weggenommen, damit es wieder passt. Also muss man auch sehr aufpassen. Es kann durchaus sein, dass es sich um einen Namen handelt, es kann sein, dass es sich um eine Bezeichnung handelt, aber Gott wird seinen Dienern dieses offenbaren zu seiner Zeit. Und ich meine, er wird es nicht Leuten offenbaren, um das ganz deutlich zu machen, die keine ordinierten Prediger in Gottes Kirche sind, und lässt es dann denen zukommen und erhält diese wichtige Deutung, diese wichtige Erkenntnis von den Predigern seiner Kirche zurück. Das ist wohl kaum denkbar und vorstellbar. Also hier gibt es wiederum Parallelen. Aber es gibt noch weitere Parallelen zwischen dem Tier, der Tiermacht, und dem Anführer. In der letzten Auferstehung, möchte ich sagen. Und da schauen wir uns einmal etwas weiteres an. Und hier wird eine interessante Verzahnung vorgenommen. Etwas, was ich vorher bislang noch nicht so behandelt habe, um nicht unnötige Verwirrung anzustellen. Aber ich denke, Sie sind geschult genug, um das jetzt weiter verfolgen zu können. Es gibt nämlich eine Verschmelzung zwischen der Tiermacht, diesem politischen Bereich, und der religiösen Macht. Und sehr interessant ist das, wenn man sich einige Stellen anschaut, wie diese Verschmelzung beschrieben wird. Fangen wir einmal mit Daniel Kapitel 7 an. Daniel Kapitel 7. Und die Verse 7 bis 8. Und da werden hier diese vier Tiere beschrieben, von denen ich eben schon gesprochen hatte. Der Daniel sah die wieder in einer Vision. Und jetzt wird hier ganz besonders auf das vierte Tier Bezug genommen, in Daniel 7 und Vers 7. Nach diesem schaute ich in Gesichten der Nacht und sehe ein viertes Tier, furchtbar und schrecklich und schreckenerregend, außergewöhnlich stark, hatte große eiserne Zähne, es fraß, zermalmte und den Rest zertrat es mit seinen Füßen. Und es war verschieden von allen Tieren, die vor ihm waren. Es hatte 10 Hörner. Hier kommen wieder die 10 Hörner zum Ausdruck. Und während ich auf die Hörner achtete, siehe, da stieg ein anderes, kleines Horn zwischen ihnen empor. Und 3 von den ersten Hörnern wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, an diesem Horn waren Augen wie Menschenaugen und ein Mund, der große Worte redete. Worum geht es hier? Nun, es wird hier erklärt, in den Versen 19 und 20. Daraufhin wollte ich genaueres wissen über das vierte Tier, das von allen anderen verschieden war. Warum war es verschieden? Nun, es hatte 10 Hörner. Es würde sich 10-mal erheben. Sehen Sie? Außergewöhnlich schreckerregend, dessen Zähne aus Eisen, dessen Klauen aus Bronze waren, das fraß, zermalmte, den Rest mit seinen Füßen zertrat, und über die 10 Hörner auf seinem Kopf und über das andere Horn, das emporstieg und vor dem 3 andere Hörner ausfielen. In anderen Worten, man wird hier eine Beschreibung wird deutlich, wo also ein Horn nach dem anderen hervorgeht und dann kommt dieses kleine Horn und 3 Hörner werden vor ihm ausgerissen. Vers 23. Er sprach so: Das vierte Tier bedeutet ein viertes Königreich, wird auf Erden sein, das von allen anderen Königreichen verschieden sein wird. Es wird die ganze Erde auffressen und sie zertreten und zermalmen. Und die 10 Hörner bedeuten, aus diesem Königreich werden sich 10 Könige erheben, einer nach dem anderen. 10 Wiederauferstehungen werden hier beschrieben. Und ein anderer wird sich nach ihnen erheben. Nach ihnen, die Bedeutung ist nach ihrer Art, oder man kann auch sagen nach ihrem Stil. Ich werde gleich noch sagen, warum man das so sehen kann. Und dieser wird verschieden sein von den vorigen und er wird 3 Könige erniedrigen oder besser ausreißen, wie andere Übersetzungen das haben. Und er wird Worte reden gegen den Höchsten und wird die Heiligen des Höchsten aufreiben und er wird danach trachten, Festzeiten und Gesetz zu ändern. das Gesetz über die Festzeiten Gottes. Und sie werden in seine Hand gegeben werden für eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das kleine Horn, es wird allgemein verstanden, behandelt eine religiöse Macht, die auftreten würde im Laufe der Auferweckungen des Römischen Reiches. Und sie würde aber erst regelrechte Macht erhalten über das Römische Reich, nachdem die ersten drei Wiederauferstehungen vernichtet worden sind. Und zwar auf Betreiben dieses kleinen Horns. Und dann würde es größer und größer werden, diese religiöse Macht. Und Offenbarung 17 beschreibt dies. Sie beschreibt eine Frau, aber eine gefallene Frau, die von der Wahrheit abgefallen ist. Die sitzt auf dem Tier. Auf dem Tier mit jetzt 7 Köpfen und 10 Hörnern. Aber diese 7 Köpfe sind solche Wiederauferweckungen des Römischen Reiches, nachdem die ersten 3 vernichtet worden sind. Die 10 Hörner, die werden dann zur Endzeit gleichzeitig existieren, um dann dem Tier, dem politischen Führer, die Macht zu geben. Also hier geht es hier klar und deutlich um eine religiöse Macht. Sie wissen alle, ich rede von der katholischen Kirche, die hier auf Betreiben Satans, des Teufels, und der steckt dahinter, diese Dinge durchgeführt hat. Aber schauen Sie, dieses kleine Horn, das ist auch in einer Weise repräsentativ für den letzten Führer der katholischen Kirche, den sogenannten falschen Propheten, wie er ja auch in der Offenbarung beschrieben wird. Wieso kann ich das sagen? Nun schauen Sie sich den letzten Vers noch einmal an, den wir gelesen haben, in Vers 25. Sie werden in seine Hand gegeben, die Heiligen, für eine Zeit, zwei Zeiten, eine halbe Zeit, 3,5 Jahre. Das ist die Zeit der großen Trübsal. Also dieses kleine Horn wird letztlich durch diesen falschen Propheten repräsentiert, sodass hier das kleine Horn sich auch auf den falschen Propheten beziehen kann. Und wenn wir davon später lesen werden, dass das Horn oder vielmehr der falsche Prophet Feuer vom Himmel herabholen wird, da bezieht sich das hauptsächlich eben auf diesen letzten Führer der Kirche, der falschen Kirche. Aber hier das Interessante. Es wird nämlich auch von einem anderen kleinen Horn gesprochen. Das hier, dieses kleine Horn, von dem wir gerade gelesen haben, das ist das kleine Horn, das sich auf diese religiöse Macht bezieht. Aber es gibt ein weiteres kleines Horn, das zunächst einmal sich nicht auf die religiöse Macht bezieht. Aber wir sehen nachher die Verzahnung, dieses Zusammenwirken dieser beiden Elemente. Schauen wir uns Daniel Kapitel 8 an, die Verse 13 und 14. Daniel 8 und Vers 13. Oder fangen wir mit Vers 9 zu lesen an, da kriegen wir jetzt den Zusammenhang besser mit. Aus dem einen von ihnen, also hier wird wiederum ein Ziegenbock beschrieben, mit 4 ansehnlichen Hörnern, mit 4 Diadochen. Und dann aus dem einen von ihnen kam ein einzelnes Horn hervor, zunächst klein, aber es wurde übermäßig groß gegen Süden und gegen Osten und gegen die Zierde. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und es warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde herab und zertrat sie. Selbst bis an den Obersten des Heeres wuchs er empor. Und er nahm ihm das regelmäßige Opfer weg, und die Stätte seines Heiligtums wurde gestürzt. Und ein Opferdienst wurde verbrecherisch gegen das regelmäßige Opfer eingerichtet. Und das Horn warf die Wahrheit zu Boden und hatte Erfolg. Und ich hörte einen Heiligen reden, und er sprach, ein Heiliger zu jemandem, dem Redenden nämlich, bis wann gilt das Gesicht von dem regelmäßigen Opfer und von dem entsetzlichen Verbrechen, dass sowohl das Heiligtum als auch der Opferdienst zur Zerstreuung preisgegeben wird oder Zertretung preisgegeben wird. Vers 14, er sagte zu mir, bis zu 2300 Abenden und Morgen, dann wird das Heiligtum wieder gerechtfertigt. Nun, was ist damit alles gemeint? Lesen wir auch weiter in den Versen 23 bis 26. Am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß vollgemacht haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahrenen Ränken. Jetzt hören wir erst einmal auf und kehren wir zurück. Was wir gerade bislang gelesen haben, das war eine Beschreibung von Antiochos oder Antiochos Epiphanes, der wirklich alles dies durchgeführt hat damals. Er wurde hier als das kleine Horn beschrieben. Aber damit hörte es nicht auf. Das war ohnehin nur ein Vorläufer. von dem, was geschehen würde, denn Christus sagte viel später, wenn ihr lesen werdet, wie es im Buch Daniel beschrieben ist, von dem Gräuel der Verwüstung, der aufgestellt wird an heiliger Stätte, dann achtet auf und achtet darauf. Nun, hier wird der vorläufige Gräuel der Verwüstung in Daniel beschrieben. Antiochos Epiphanes, was hat er gemacht? Nun, er ist eingedrungen in Jerusalem, hat den Tempel besetzt, hat den Tempel verwüstet, hat eine Statue dort aufgestellt von dem Gott Zeus oder Jupiter, hat dann auf dem Altar Schweinefleisch und Schweineblut geopfert und hat die Heiligen verfolgt. Das war damals. Aber hier wird ja auch als ein kleines Horn beschrieben. Das war jetzt keine religiöse Macht, zu dem Zeitpunkt noch nicht, aber die Verschmelzung wird bereits schon eingeleitet. Und schauen wir diese Verschmelzung uns an, jetzt wieder zurückkehrend zu dem, was wir gerade gelesen haben. In Vers 23 lesen wir es noch einmal, denn hier geht es jetzt um das Ende. Am Ende ihrer Königsherrschaft, wenn die Abgefallenen das Maß voll gemacht haben, wird ein König aufstehen mit hartem Gesicht und erfahrenen Ränken. Eine Beschreibung bereits schon des Tieres, des endzeitlichen Führers. Ein Führer mit hartem Gesicht, erfahren in Ränken. Und seine Macht wird stark sein, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Nein, diese Macht wird ihm gegeben werden, von Satan, dem Teufel. Er wird entsetzliches Verderben anrichten, jedoch nicht durch seine eigene Macht. Und er wird erfolgreich sein und handeln. Und er wird die Starken und das Volk der Heiligen, jetzt heißt es hier, vernichten. Eine bessere Übersetzung wäre verstören. Er wird sie unruhig machen. Die wissen nicht mehr so recht, wo läuft jetzt der Hase. Er wird sie verstören. Und wegen seines Verstandes wird er erfolgreich sein. Mit Betrug in seiner Hand. Und er wird mit seinem Herzen groß tun und unversehens wird er viele vernichten. Unversehens. Nun, die Anmerkung hat hier wörtlich in Sorglosigkeit, das heißt im Frieden. Man kann auch sagen im Wohlstand. Also er wird diejenigen, die in Sorglosigkeit leben, die in Frieden leben, die in Wohlstand leben oder zu leben meinen, die wird er vernichten. Die werden unvorbereitet auf das sein, was kommen wird. Und gegen den Fürsten der Fürsten wird er sich auflehnen. Und die Erscheinung von den Abenden und von den Morgen, was gesagt wurde, ist Wahrheit. Du aber halte das Gesicht geheim oder verschließe das Gesicht, denn es sind noch viele Tage bis dahin. Nun, es geht hier auch um die Gabe von Opfern, die damals stattgefunden haben, die dann verhindert wurden, vernichtet wurden, aber es geht natürlich auch um die endzeitliche Prophezeiung. Sie werden also wiederum Tieropfer in Jerusalem stattgegeben werden. Und sie wurden am Abend und am Morgen stattgegeben, also zweimal am Tag. Die Bezeichnung hier dann, die hier erwähnt wird, muss dann halbiert werden, um die Tage zu sehen, wie lange es stattfinden wird. Aber schauen Sie die Verzahnung hier. Es geht hier nach wie vor um diesen endzeitlichen militärischen Führer, aber er wird eben auch als das kleine Horn bezeichnet, wie auch das kleine Horn in Daniel 7 sich auf die Kirche bezieht. Also diese Verzahnung zwischen Kirche und Staat wird wieder deutlich. Das Wort Horn kann sich ja auf Macht beziehen, es kann sich eben auf Könige beziehen, auf weltliche Könige, militärische Könige, eben auch auf religiöse Könige oder Herrscher. Und diese Verzahnung wird noch mehr deutlich, wenn wir zurückkehren jetzt zu Offenbarung Kapitel 13. Offenbarung Kapitel 13 und lesen wir jetzt einmal Vers 14. Offenbarung 13 und Vers 14. Es geht hier, man könnte sagen, um das kleine Horn, aber jetzt um den endzeitlichen Repräsentanten des kleinen Hornes, der falsche Prophet, durch hier ein zweites Tier symbolisiert. Denn es wird in Kapitel 13, Vers 11 von einem anderen Tier gesprochen, nicht dem in Offenbarung 13, Vers 1, also ein zweites Tier. Und von dem wird jetzt gesagt, in Vers 14, und es verführt die, welche auf der Erde wohnen, wegen der Zeichen, die vor dem Tier, dem ersten Tier, zu tun ihm gegeben wurde, dem zweiten Tier. Auch da möchte ich etwas dazu sagen. Es gibt eine Stelle im Buch der Offenbarung, wo auch das erste Tier, das auch besessen sein wird von Dämonen, wie auch dieses zweite Tier, der falsche Prophet, die können Zeichen tun. Und durch diese Zeichen verführen sie die Menschen, sich in Armageddon zu versammeln. Aber die Hauptbetonung über denjenigen und von demjenigen, der Zeichen tun wird, um andere zu verführen, auch sogar vor dem Tier, dem ersten Tier, andere zu verführen, ist immer der falsche Prophet, ist immer das zweite Tier. Ich sage das deshalb, weil nämlich im Thessalonikerbrief von einem Menschen der Sünde gesprochen wird, der sich in den Tempel Gottes setzen wird, um Gott zu sein, oder von sich vorgeben wird, Gott zu sein. Und er kommt mit der Macht des Satans, mit Zeichen und lügnerischen Wundern. Und einige meinen, oh, das ist jetzt das erste Tier, das ist jetzt der sogenannte Antichrist. Nein, es geht hier nach wie vor um den falschen Propheten. Er ist derjenige, der hauptsächlich solche Wunder, solche Zeichen, solche falschen Zeichen von Satan inspiriert tun wird, um dadurch die Menschen zu verführen. Wer also jetzt meint, ach ja, derjenige, der in 2. Thessalonicher sich dort in den Tempel setzt, von sich vorgibt, Gott zu sein, das ist also jetzt das Tier, dieser militärische Führer, der verkennt total, wovon Paulus eigentlich spricht, wovon hier das Buch der Offenbarung spricht. Aber gehen wir zurück zu dieser Stelle, denn wir sind hier noch lange nicht fertig. Es hieß, er verführt also jetzt diejenigen, die vor dem Tier durch diese Zeichen. Aber es geht es fort und es fährt es fort. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, dem Tier, das, wie wir gesehen haben, besser dem, also mit anderen Worten, die menschliche Person ist beschrieben, die Wunde des Schwertes hat und wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Also ein Bild wird jetzt gemacht, dem Tier. Man könnte sagen, von dem Tier. Was ist damit gemeint? Und es könnte eine Statue sein, das haben wir ja auch schon des Öfteren besprochen, wie auch Antiochos Epiphanes eine Statue aufgestellt hat. Ein Bild, das redet. Aber denken wir an das kleine Horn. Das hatte Augen wie Menschenaugen und es redete. Wie redete es? Und hier lesen wir, dass die Wunde des Schwertes hatte, wieder lebendig geworden ist, ein Bild zu machen. Es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Odem zu geben, sodass das Bild des Tieres sogar redete und bewirkte, dass alle getötet wurden, die das Bild des Tieres nicht anbeteten. Es geht hier um eine Organisation, eine religiöse Organisation, die dem ersten Tier der weltlichen Organisation, dem Römischen Reich, nachgebildet ist. Ein Bild, ein Abbild wurde gemacht. Die hat sich genauso dann so organisiert, wie das Römische Reich es tat. Eine Hierarchie, aber eine auf falsche Weise hergerichtete Hierarchie. Und es war die katholische Kirche. Das ist absolut klar erwiesen anhand der Geschichte, die bewirkt hat, dass das erste Tier Menschen verfolgte und tötete, die sich nicht unter die Herrschaft des zweiten Tieres der katholischen Kirche, der Frau, die auf dem Tier in Offenbarung 17 sitzt, unterstellen wollten. Und so sehen wir auch hier wiederum die Verzahnung zwischen Tier 1 und Tier 2, zwischen dem militärischen, politischen Führer und dem falschen Propheten, dem kleinen Horn, das dann auch groß geworden ist und durch diesen falschen Propheten zur Endzeit noch einmal eine abscheuliche Macht über alle die ausüben wird, die sich nicht der katholischen Kirche unterstellen. Wir lesen auch und haben gelesen, dass eine Anbetung erfolgen sollte von den Menschen. Nun schauen wir einmal an, was die Bibel sagt, wer alles auf falsche Weise angebetet werden soll. Lesen wir zunächst einmal, das hatten wir gerade gelesen, Offenbarung 13, Vers 15, wo es heißt, es macht, dass alle die das Tier anbeten sollten. Es geht aber weiter in Kapitel 14 und Vers 9. Ein anderer Engel folgte ihnen und sprach mit lauter Stimme, wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn, seine Hand, so wird auch er trinken vom Wein des Grimmes Gottes, der unvermischt im Kelch seines Zornes bereitet ist. Und er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden von den heiligen Engeln und vor den heiligen Engeln und vor dem Lamm. Auch hier möchte ich etwas sagen, was das Mahlzeichen angeht und was auch die Zahl angeht oder das Zeichen des Tieres. Schauen Sie, dieses Mahlzeichen hat schon lange existiert. Es existiert nicht erst im Zeitpunkt der Endzeit. Auch das werden wir demnächst besprechen. Es ist etwas, was immer schon existiert hat, seitdem es dieses Tier gibt, oder mit Sicherheit das zweite Tier, nachdem halt die Frau begonnen hat, auf diesem zweiten Tier zu reiten. Aber hier geht es um diese Anbetung. Und diese Anbetung wird auch in Kapitel 19 und Vers 20 beschrieben. Kapitel 19 und Vers 20. Und es wurde ergriffen, das Tier und der falsche Prophet, der mit ihm war und die Zeichen vor ihm tat. Schauen Sie, es war der falsche Prophet, der die Zeichen vor dem Tier tat. Es heißt ja nicht, dass das Tier auch Zeichen tat. Durch die er verführte, die das Mahlzeichen des Tieres annahmen und sein Bild anbeteten. Und lebendig wurden die zwei in den Feuersee geworfen, der mit Schwefel brennt. Auch hier wiederum das Schicksal des Tieres, im Feuer verbrannt zu werden. Dann schauen wir uns Offenbarung Kapitel 20 und Vers 4 an. Da heißt es, und ich sah Throne, und sie setzten sich darauf, und das Gericht wurde ihnen übergeben. Und ich sah die Seelen derer, die um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen enthauptet worden waren, und die, welche das Tier und sein Bild nicht angebetet und das Mahlzeichen nicht an ihre Stirn, ihre Hand angenommen hatten, und sie wurden lebendig und herrschten mit dem Christus für 1000 Jahre. Auch hier wiederum, beide werden angebetet werden in der Endzeit. Ganz besonders in der Endzeit, aber vorher bereits auch schon. Wir alle wissen, dass natürlich auch Hitler angebetet wurde, in dem Sinne, er wurde als der Heiland bezeichnet. So wurde es in vielen Fällen gehandhabt. Viele haben auch die politischen Führer angebetet. Es ging um beide. Es geht um das Tier und um den falschen Propheten. Es geht um die katholische Kirche und um die Macht des Römischen Reiches. Die werden alle in dieser Weise angebetet oder verehrt, verherrlicht. Oh, wer kann mit dem Tier kämpfen, wie es ja heißt. Das ist etwas, was sehr wichtig ist zu begreifen. Für uns, dass wir uns nicht auf diese Weise ablenken lassen von der Wahrheit. Schauen Sie, wir hatten bereits gesehen, dass das Tier als betrügerisch dargestellt wurde. Wir hatten auch gesehen, dass es als ränkesüchtig dargestellt wurde. Kehren wir zu Daniel 11, Vers 32 zurück. Daniel 11 und Vers 32. Und diejenigen, die sich am Bund schuldig machen, wird er durch glatte Worte zum Abfall verleiten, heißt es hier. Nun, es geht um auch Kirchenmitglieder. Die werden durch diese glatten Worte, diese betrügerischen Worte, diese ränkesüchtigen Worte des Tieres dazu verleitet, abzufallen. Nun, in Matthäus 24 und Vers 10 gibt es eine sehr interessante Stelle für die Endzeit. Wiederum, für die Endzeit. Es sind hier offensichtlich Endzeitprophezeiungen. Matthäus 24 und Vers 10, da heißt es, und dann werden viele verleitet, werden wiederum verleitet werden, übersetzt hier die Elberfelder Bibel, und werden einander überliefern und einander hassen. Aber die Lutherbibel 84 schreibt, dann werden viele abfallen und werden viele einander überliefern und hassen, und weil die Gesetzlosigkeit überhand nimmt, heißt es, wird die Liebe den meisten erkalten. Eine Warnung an uns, auf die ränkesüchtigen, betrügerischen, schleimischen Worte des Tieres nicht hereinzufallen. In Jesaja Kapitel 10, es geht hier jetzt wiederum um den König von Assyrien, das Tier, kein anderer, da wird das Tier auch noch wie folgt beschrieben, um mehr noch von der Eigenschaft, dem Charakter dieses Tieres zu erfahren. Wie wird dieses Tier sich geben, dieser militärische Führer? Jesaja Kapitel 10. Fangen wir mit Vers 7 an. Er aber meint es nicht so, sein Herz denkt nicht so, sondern zu verheeren hat er im Sinne und nicht wenige Nationen auszurotten. Er ist ein kriegerischer Mensch. Er wird auch König Jareb genannt im Buch Hosea, und das heißt so viel wie Streiter oder der einen Strauß ausficht. Kann man auch übersetzen. Er ist ein kriegerischer Mensch, ein aggressiver Mensch. Es ist in seinem Inneren, Menschen zu vernichten, zu zerstören. Alle dies sind Merkmale, die sollte man sich beachten, wenn man meint, man hätte herausgefunden, wer heute das Tier bereits ist. Es heißt dann, denn er sagt, sind meine Obersten nicht allesamt Könige? Ist Kalne nicht wie Karkemisch, Hamat nicht wie Arpad, Samaria nicht wie Damaskus? wie meine Hand die Königreiche der Götzen erreicht hat und ihre geschnitzten Bilder waren mehr als die von Jerusalem und von Samaria, werde ich nicht tun, wie ich Samaria und seinen Götzen getan habe, ebenso Jerusalem mit seinen Götzenbildern. Interessant ist, dass er scheinbar sich nicht an diese Götzenbilder hält, da er keinen Respekt für hat, was er so als Götzenbilder bezeichnet. Aber es wird geschehen, wenn der Herr sein ganzes Werk am Berg Zion und in Jerusalem vollendet hat, da wird er die Frucht des überheblichen Herzens des Königs von Assur heimsuchen und den hochmütigen Stolz seiner Augen. Er ist sehr hochmütig, er ist sehr von sich eingenommen. Er meint, er kann das alles von sich aus bewirken. Es heißt auch in Vers 13, dass er sagt, durch die Hand meiner und durch die Kraft meiner Hand habe ich es getan und durch meine Weisheit, denn ich bin verständig. Und wir hatten bereits gesehen, ja, der hat schon Weisheit, dieser Mensch. Aber natürlich ist eine von Satan eingegebene Weisheit, die Weisheit der Menschheit, nicht die Weisheit Gottes. In Kapitel 19 wird noch etwas mehr gesagt über seinen Charakter. Jesaja Kapitel 19 und in Vers 4, da heißt es, und ich will Ägypten ausliefern in die Hand eines harten Herrn, und ein grausamer König wird über sie herrschen, spricht der Herr der Heerscharen. Auch wiederum hier das Tier, ein grausamer König mit einem harten Gesicht, einem harten Kern auch. Und wenn Sie sich jemanden vorstellen, der so ein Bubi-Gesicht hat, so ein frauliches Gesicht, das passt irgendwo nicht auf diese Beschreibung. Er ist arrogant, er ist ränkesüchtig, er ist betrügerisch. Durch Schmeicheleien verführt er einige zum Abfall, einige in der Kirche. Er ist grausam. Aber wir finden noch sehr viel mehr über das Tier. Schlagen wir einmal das Buch Nahum auf. Nahum, und lesen wir in Kapitel 1. Nun, Nahum beschreibt den Untergang des damaligen Ninive, der damaligen Hauptstadt von Assyrien. Und da es sich hier um eine Prophezeiung handelt, geht es natürlich auch um die Zerstörung des zukünftigen Ninive, der politischen Hauptstadt von Deutschland, gehe ich mal von aus. Könnte Österreich sein, ich denke aber, wohl mehr von Deutschland ist die Rede. Aber es geht mir hier jetzt um das Tier. In Nahum Kapitel 1, die Verse 10 bis 11. Da lesen wir, und ich zitiere wiederum aus der Elberfelder Bibel, denn wenn sie auch wie Dornen verflochten sind und sich mit Ranken umwinden, sie sollen völlig verzehrt werden wie dürres Stroh. Aus dir, also aus Nineveh, kam der hervor, der Böses plante gegen den Herrn, der Heilloses riet. Der Böses plante gegen den Herrn wird in der Mengebibel mit der frevlerische Ratgeber beschrieben. Die Schlachterbibel auch spricht von dem frevlerischen Ratgeber gegen den Herrn. Es kann auch mit nichtswürdiger Ränkeschmied beschrieben werden. Aber die wörtliche Übersetzung dieses Wortes heißt, er ist der Ratgeber des Belial. Und Belial, das war ja dieser falsche Gott, dieser Götze, der damals angebetet wurde, kein anderer als ein Repräsentant von Satan, dem Teufel. Es geht hier also um eine mögliche Beschreibung von satanischem Einfluss, von satanischer Besessenheit. Und wir wissen ja, dass das Tier besessen sein wird, denn aus dem Munde des Tieres werden ja Dämonen hervorgehen, um Völker zu verführen. Mit anderen Worten, nicht nur aus dem Tier, sondern auch aus dem falschen Propheten und natürlich dem Drachen, Satan selbst, der seine Dämonen rausschickt. Es geht hier um einen modernen König von Assyrien, den König Jareb, der besessen sein wird. Das Schicksal von diesem König wird auch in Jesaja 30 beschrieben, dass er wiederum in diesen Feuersee geworfen wird, um dort verbrannt zu werden. Aber lesen wir weiter in Nahum Kapitel 1 und in Vers 14. Nahum 1 und Vers 14. Über dich aber hat der Herr geboten, von deinem Namen soll kein Nachkomme mehr erstehen. Aus dem Hause deines Gottes werde ich das Götterbild und das gegossene Bild ausrotten. Ich bereite dir das Grab, denn du bist nichts wert. Schreibt hier die Elberfelder Bibel. Nun, die Lutherbibel 84 schreibt, wider dich hat der Herr geboten, dass von deinem Namen kein Nachkomme mehr bleiben soll. Vom Hause deines Gottes will ich ausrotten die Götzen und Bilder. Ein Grab will ich dir machen, denn du bist zunichte geworden. Nun, das Grab wird in dem Feuersee zunächst einmal sein. Er wird dort verbrannt werden. Nun, dieser Vers vermittelt den Eindruck, dass er keine Nachkommen haben wird. Nun, die Zürcher Bibel 1970 schreibt, der Name soll nicht mehr fortgepflanzt werden. Dies könnte, beachten Sie das Wort könnte, das könnte ein möglicher Hinweis darauf sein, dass das Tier homosexuell sein könnte, weil er eben keine Nachkommen zeugt. Nun, wir wissen heute mittlerweile, können natürlich sich auch homosexuelle Nachkommen dadurch verschaffen, dass sie adoptieren und so weiter und so fort. Aber es könnte durch wohl eine mögliche Beschreibung sein von jemandem, der eben nicht durch eine Begegnung, sagen wir einmal, mit einer Frau sich fortpflanzt. Und das könnte wiederum in Daniel Kapitel 11 seine Bestätigung finden. In Daniel 11 und in Vers 37, da wird nämlich auch wiederum das Tier beschrieben. Da heißt es hier, zunächst einmal, wie ich sagte, geht es um Antiochos Epiphanes, aber auf den trifft es nicht zu. Denn was wir jetzt lesen werden, traf auf ihn nicht zu, aber auf das endzeitliche Tier wird es schon zutreffen. Und da heißt es hier in Vers 37, und selbst auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten, und weder auf den Schatz der Frauen noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern wird sich über alles erheben. Also wiederum hier die Arroganz. Aber wo es heißt, er wird auf den Schatz der Frauen nicht achten, da haben die Kommentare sehr viele Schwierigkeiten mitgehabt, wie das zu verstehen ist. Aber es heißt dort in einigen Übersetzungen, er wird weder den Lieblingsgott der Frauen noch einen anderen Gott achten. Aber auch diese Übersetzung ist unklar. Und die Lutherbibel 1964 schreibt, er wird weder Frauenliebe noch irgendeines Gottes achten. Die Schlachterbibel schreibt, er wird sich auch nicht um den Gott seiner Väter kümmern, noch um die Sehnsucht der Frauen. Alles dies könnte darauf hindeuten, dass es hier um eine Beschreibung von jemandem geht, der homosexuell ist. Und die Schlachterbibel schreibt sogar in der Fußnote, dies könnte bedeuten, dass er homosexuell ist, aber mit Sicherheit meint es, dass er kein normales Interesse an Frauen besitzt. Aber schauen Sie, ich habe das jetzt ganz wörtlich und wörtlich dargelegt und noch einmal möchte ich es sagen, es könnte dies bedeuten. Es heißt nicht, dass es das bedeuten muss, denn andere Überlegungen sind auch denkbar, Übersetzungen sind auch denkbar. Also wenn man jetzt meint, man müsse unbedingt jetzt auf eine Person achten, die homosexuell ist, sonst könnte diese Person nicht das Tier sein, das ist total nicht unbedingt richtig. Wir wissen auch manchmal nicht, dass das Tier überhaupt oder vielmehr die Persönlichkeit, die sich dann als Tier herausstellen mag, dass die zunächst einmal überhaupt homosexuell ist. Viele haben diese Homosexualität erst gar nicht zum Ausdruck gebracht, bis viel später. Also wir müssen aufpassen, wenn wir uns an gewisse Leute wenden und meinen, oh, jetzt haben wir herausgefunden, derjenige muss es sein, weil er homosexuell ist, weil 666 angeblich auf ihn zutrifft und so weiter und so fort. Aufpassen, denn das ist keine zwingende Schlussfolgerung. Das Tier mag möglicherweise gar nicht homosexuell sein. Das ist keine klare Beschreibung dessen, was hier dargelegt wird. Man hat auch immer gesagt, ja, der Hitler, der war homosexuell. Da gibt es keinerlei Beweis dafür. Aber kehren wir jetzt auch zum Buch Nahum zurück. Und lesen wir Kapitel 3 und Vers 4. Nahum Kapitel 3 und Vers 4. All das, also die Zerstörung von Nineveh, all das wegen der vielen Hurereien, der anmutigen Hure, der Zauberkünstlerin, die Völker verkaufte mit ihren Hurereien und Sippen, mit ihren Zauberkünsten. Nun, klar und deutlich wird hier auf die Hure verwiesen, die in Offenbarung Kapitel 17 beschrieben wird. Die Hure, die gefallene Frau, die auf dem Tieren, Offenbarung 17, sitzt. Schauen Sie, in Offenbarung Kapitel 14 und Vers 8, da wird auch etwas gesagt über diese Hure. Offenbarung 14 und in Vers 8. Und ein anderer, ein zweiter Engel, folgte und sprach: Gefallen, gefallen ist das große Babylon, das mit dem Wein seiner leidenschaftlichen Unzucht, Anmerkung, Hure, wie es hier heißt, alle Nationen getränkt hat. Der Wein ihrer Unzucht oder der Wein ihrer Hurerei, mit anderen Worten, eine religiöse Lehre, Wein wird vielfach mit einer religiösen Lehre beschrieben, die aber nicht die wahre Lehre darstellt. Es ist eine gefallene Frau mit einer falschen Lehre, die aber den Völkern verkauft wird. Alles dies wird in Offenbarung 17 klar und deutlich beschrieben. Aber auch in Offenbarung Kapitel 18 und in Vers 3. Offenbarung 18 und Vers 3. Denn von dem Wein der Wut ihrer Unzucht, oder Vers 25, oder vielmehr in der Elberfelder Bibel wird in Anmerkung 25 gesagt, oder Hurerei. Mit anderen Worten, denn von dem Wein der Wut, das ist eine sehr zornige Organisation, die hier beschrieben wird. Natürlich, sie verfolgt die Heiligen. Von diesem Wein haben alle Nationen getrunken und die Könige der Erde haben Unzucht und Hurerei mit ihr getrieben. Die haben ihre falschen Lehren akzeptiert und anerkannt. Und alle Nationen werden hier beschrieben, mehr oder weniger. Die kommen gar nicht auf den Gedanken, dass zum Beispiel die katholische Kirche und der Papst nicht die wahre christliche Religion sein könnten. Die mögen nicht unbedingt das akzeptieren, was da gesagt wird, vor allen Dingen, wenn es sich um nicht-christliche Länder handelt, aber die Idee, dass das eine totale Verfälschung ist, eine Falschheit ist von dem, was die Bibel sagt, da kommen die gar nicht drauf. Dieser Gedanke, der entschwindet denen total. Wie ich eben sagte, die Hure sitzt auf dem Tier, das die letzten sieben der Wiederauferstehungen des Römischen Reiches beschreibt. Das kleine Horn hat die ersten drei die Wiederauferstehungen ausgerissen. Auf denen saß die Hure eben gerade noch nicht. Aber dann saß sie auf ihnen und hat sie natürlich dann insoweit manipuliert. Wir sollten auch feststellen hier, was wir gerade gelesen haben im Buch Nahum, dass diese Hure, also diese falsche religiöse Macht, Nineveh beeinflusst hat, auf Nineveh reitet, und zwar der politischen Hauptstadt des modernen Assyriens. Machen wir uns das klar, was das bedeutet. Schauen wir uns eine weitere Stelle in Habakuk Kapitel 1 an und in Vers 5. Und denken wir an die Verzahnung wiederum zwischen dem Tier und dem falschen Propheten, dem Römischen Reich und der katholischen Kirche und die Repräsentanten, gerade auch in der letzten Auferstehung des Römischen Reiches. Lesen wir Habakuk Kapitel 1 und Vers 5. Nun, in Habakuk wird dieses militärische Imperium näher beschrieben, auch die Verbindung mit der religiösen Macht, und sie wird in der Weise beschrieben, dass sie gegen das moderne Israel vorgehen wird, das moderne Haus von Israel und Juda. Nun, auch da wiederum muss man wissen, das haben wir ja auch mehrfach mit Ihnen besprochen, es geht nicht nur um den Staat Israel im Nahen Osten, der ist mit eingeschlossen. Es geht um die modernen Nachfahren des alten Hauses Israel und die finden sich eben gerade nicht im Nahen Osten. Die befinden sich in Amerika. Die befinden sich in den Vereinigten Königreich, in anderen Ländern wie Kanada, wie Neuseeland, wie Australien. Das Tier, diese Macht und der Führer, die werden ja auch nicht alleine herrschen, die werden über eine gesamte Macht herrschen, die in Europa sich entwickelt. Und wir sprechen jetzt hier von einem Kern Europa. 10 Nationen, Nationengruppen, die werden sich zusammentun, diese 10 Könige in Offenbarung 17. Und die werden ihre Macht dem Tier geben, sodass es jetzt wirklich mächtig wird. Und dann kann auch das erfüllt werden, was hier geschrieben steht. Nur letztlich kommt das von Gott. Das sollten wir verstehen. Es heißt hier, lesen wir das in Vers 5. Seht euch unter den Nationen um und schaut zu und stürzt ja staunt, denn ich wirke ein Werk in euren Tagen.
Ihr glaubtet es nicht, wenn es erzählt würde, denn siehe, ich lasse die Chaldäer erstehen, die grimmige und ungestüme Nation, die die Weiten der Erde durchzieht, um Wohnplätze in Besitz zu nehmen, die ihr nicht gehören. Schauen Sie, die Chaldäer, es waren damals die religiösen Führer von Babylon, dem alten Babylon. Aber es geht hier um eine neuzeitliche Prophezeiung. Und jetzt werden die Chaldäer benutzt, das moderne Babylon. Und jetzt geht es um eine gesamte Verzahnung von religiöser, politischer, militärischer, wirtschaftlicher Macht. Und alle die werden jetzt benutzt werden von Gott, um in diesem Falle gegen die Nachfahren des Hauses Israel und Juda vorzugehen, denn Gott ist mit denen sehr, sehr zornig. Weil die haben nicht so gelebt, wie sie hätten leben sollen. Nun, der König von Assyrien, das Tier, der ist natürlich in keinster Weise gerechter als die Nachfahren des Hauses Israel in Amerika und England und so weiter und so fort. Aber er wird zunächst einmal benutzt werden. Wie auch in Jesaja 10 davon die Rede war, dass Gott diesen König zunächst einmal benutzt. Aber der König, der sieht es nicht so. Der meint, aufgrund seiner großen Stärke und Klugheit und Macht und so weiter, der kann das alles von sich aus vollbringen. Und es wird hier gesagt, diese Chaldäer, diese modernen Chaldäer, die werden Wohnstätten einnehmen, die ihnen nicht gehören. Nun, das hatten wir im Dritten Weltkrieg bereits schon, oder vielmehr im Zweiten Weltkrieg bereits schon erlebt, werden es im Dritten Weltkrieg wieder erleben. Amerika einzunehmen, Großbritannien einzunehmen, das sind Wohnstätten, die ihnen keinsterweise gehören. Aber sie werden es tun, weil sie wollen es tun. Es ist in ihren Herzen, ganz besonders im Herzen des Königs von Assyrien, dem ja alle folgen werden, dies zu tun. Aber wir sollten auch verstehen, dass in gewisser Weise diese letzte Auferstehung des Römischen Reiches aufgrund der Gottlosigkeit des Hauses Israels und Judas geschieht. Denn Gott will ja diese letzte Auferstehung benutzen, um zunächst einmal diese Nation zu bestrafen. Das wird der Anfang der großen Trübsal sein. Durch das Tier, durch den falschen Propheten. Und danach werden natürlich weitere schreckliche Dinge geschehen. Aber ich möchte noch eine weitere Stelle vorlesen hier über das Tier in Habakuk Kapitel 1 und Vers 11. Und dann werde ich wohl zunächst einmal heute abschließen mit diesem Thema und dann in der nächsten Predigt fortfahren, denn es gibt noch sehr, sehr viel mehr zu besprechen. In Habakuk Kapitel 1 und Vers 11, da lesen wir: Dann fährt sie daher wie der Wind und zieht weiter und verheert, so ist der, dem die eigene Kraft sein Gott ist. Nun, das ist eine Übersetzung, die wenig Sinn ergibt und auch in ganzer Weise dem entspricht, wie es im Griechischen oder vielmehr im Hebräischen hier geschrieben steht. Die Lutherbibel 84, die schreibt es ein bisschen besser, aber auch nicht viel besser. Alsdann brausen sie dahin wie ein Sturm und jagen weiter. Mit alledem machen sie ihre Kraft zu ihrem Gott. Aber die New King James Bible, die beschreibt es wie folgt. Dann ändert sich sein Sinn. Es geht nicht nur um die Allgemeinheit der Menschen, die hier beschrieben werden, der Assyrer, der Chaldäer und so weiter und so fort. Es geht um den Anführer. Es geht um den König. Es geht um das Tier. Es geht um den König des Nordens, wie er auch beschrieben wird im Buch Daniel. Sein Sinn ändert sich, wie es heißt, und er übertritt. Er begeht ein Vergehen, indem er seinem Gott diese Macht zuschreibt. Seinem Gott, der ist sein Gott jetzt. Also er betet schon einen Gott an, aber wer ist das? Es ist nicht der Gott von Israel. Es ist ja klar, es heißt ja, dass er die Götzenbilder, wie er sie als Götzenbilder ansieht, alles das, was mit Judaismus zu tun hat und auch Christentum möglicherweise, das wird er zunächst einmal irgendwie ignorieren, aber er hat einen Gott, den er anbetet. Aber zunächst einmal heißt es ändert sich sein Sinn. Und das in dieser New King James Bible mit Sinn übertragene Wort bedeutet wörtlich Wind oder Geist. Im Hebräischen ist das Wort für Wind und für Geist das gleiche, Ruach. Es kann also sowohl Wind als auch Geist bedeuten. Also sein Geist ändert sich. Und die New King James Bible sagt das auch so in der Anmerkung. Was hier also beschrieben wird, erneut beschrieben wird, ist dämonischer Einfluss, dämonische Besessenheit.
In Hiob Kapitel 4 wird auch da von einer solchen dämonischen Einflussnahme gesagt. Da wird das Wort Hauch benutzt, aber auch hier wiederum, das Wort ist quasi das gleiche wie hier, wie ein Geist. Ein Geist wird diesem Menschen, der dort beschrieben wird, begegnen. Also der Mensch sieht den oder sieht ihn vielmehr nicht, sieht so ein Gebilde, kann ich erklären, was es genau ist. Der Punkt, den ich hier noch zum Abschluss Ihnen mitteilen möchte, ist, dass nachdem das Tier an die Macht gekommen ist, dieser Führer, wird er dann dämonisch besessen werden. Sein Geist wird sich ändern. Er wird einen anderen Geist erhalten, sozusagen. Er hat nicht nur den menschlichen Geist, aber jetzt wird ein anderer Geist von ihm Besitz ergreifen und der wird natürlich auf seinen menschlichen Geist Einfluss nehmen und wird ihn verändern in dem Sinne, dass er noch brutaler, noch grausamer, noch herrschsüchtiger, noch hochmütiger wird, als er es vorher bereits schon war. Und er macht sich des Vergehens schuldig, wie es hier heißt, indem er den Gräuel der Verwüstung an der heiligen Stätte aufstellen wird, von dem ja Daniel gesprochen hat, von dem ja auch Christus spricht. Und das heißt, er schreibt seine Macht seinem Gott zu. Was für ein Gott ist das? In Daniel Kapitel 11, die Verse 36 bis 39, lesen wir die Stelle noch einmal. Daniel 11, die Verse 36 bis 39. Und der König wird nach seinem Belieben handeln und er wird sich erheben, sich groß machen gegen jeden Gott und gegen den Gott der Götter, wird er unerhörte Reden führen. Auch das ist wichtig zu begreifen. Und dieser König wird kein, noch nicht einmal von der Vorgabe her, ein Nachfahre des sogenannten christlichen Gottes sein. Denn er wird sich gegen den Gott der Götter erheben, wie es heißt, wird schreckliche Reden führen. Er wird Erfolg haben, bis die Verfluchung vollendet ist. Denn das fest Beschlossene wird vollzogen. Und selbst auf den Gott seiner Väter wird er nicht achten. Und er wird weder auf den Schatz der Frau noch auf irgendeinen Gott wird er achten, sondern er wird sich über alles überheben, das haben wir bereits gelesen, hat diese Frauenliebe nicht. Und stattdessen wird er den Gott der Festungen ehren. Und den Gott, den seine Väter nicht gekannt haben, wird er mit Gold und mit Silber und mit Edelsteinen und mit Kostbarkeiten ehren. Und er wird gegen die starken Festungen vorgehen mit einem fremden Gott. Wer ihn anerkennt, dem wird er viel Ehre erweisen. Und er wird solchen Leuten Herrschaft verleihen über die vielen und ihnen das Land zum Lohn austeilen. Wer ist dieser Gott der Festung, den er mit sehr viel Kostbarkeiten ehren wird? Offensichtlich geht es hier um den falschen Propheten, der mit ihm zusammenarbeitet, den er scheinbar auch so als Gott anerkennt, bis zu einem gewissen Grade, der ja von sich vorgeben wird, Gott zu sein, wenn er im Tempel Gottes sitzen wird, wie Paulus das im Thessalonikerbrief beschreibt. Und wir lesen, dass die beiden zusammenarbeiten werden bis zum bitteren Ende und werden dann beide zusammen in den folgenden Pfuhl geworfen werden. Wir haben bereits gelesen, dass das erste Tier ein Mahlzeichen haben wird. Ein besonderes Zeichen der Identifikation, das all denen auferlegt werden wird und von ihnen angenommen werden wird, die von Satan dazu verleitet werden. Sowohl den politischen als auch den religiösen Führer des europäischen Machtblocks beschreibend. Und die werden beide anbeten. Beide, wie wir das gesehen haben. Schauen Sie, dieses Mahlzeichen ist auch etwas, was es schon lange gegeben hat, schon lange existiert hat. Einige meinen, oh, das ist erst dann, kommt das zum Tragen, wenn der letzte Führer des Römischen Reiches, das Tier, sich erheben wird und dann wird er zusammen mit dem falschen Propheten existieren und dann wird erst das Mahlzeichen existieren, vorher nicht. Das ist absolut total verkehrt. Das Mahlzeichen, wie wir in der nächsten Predigt sehen werden, hat es schon seit dem Zeitpunkt gegeben, seitdem die Frau auf dem Tier in Offenbarung 17 reitet. Was ist dann das Mahlzeichen? Einfach ausgedrückt ist das Mahlzeichen des Tieres gleichbedeutend mit einer politischen und religiösen Philosophie, die der wahren Anbetung Gottes absolut entgegengesetzt ist. Und dazu gehört das verbindliche und gesetzlich vorgeschriebene Feiern
der heidnischen religiösen Feiertage, wie dem Sonntag, wie Weihnachten, wie Ostern. Alles heidnische Tage, die nichts mit dem wahren Christentum zu tun haben, aber das sind Tage, die gefeiert werden müssen. Selbst unter Hitler im Dritten Reich, der nun keineswegs ein Christ war, auch gar nicht vorgab, einer zu sein, der sich in keinster Weise an den wahren Gott gerichtet hätte, selbst in seinem eigenen Denken nicht, der immer von der Vorsehung sprach, nicht unbedingt von göttlichem Schutz und so weiter und so fort. Selbst der bestand auf dem Einhalten von diesen Festen. Er kannte aber, dass sie heidnisch waren. Und er wollte das auch so. Er wollte das Heidentum dieser Feste bewahren. Darum geht es bei den Mahlzeichen. Aber es geht nicht nur um das Halten dieser heidnischen Feste, es geht auch um die Ablehnung der wahren Feste Gottes, wie des Sabbats, wie der heiligen Festtage, unter anderem dem Laubhüttenfest. Und diese Verfolgung wird stärker und stärker werden, auch und gerade in Deutschland, wo es immer schwieriger werden wird, diese Festtage zu halten. Und dann wird es eine große Anfechtung geben für viele Heilige auch, ob die sich jetzt insoweit unterdrücken lassen von den Herrschern, die sich klar und deutlich gegen Gott auflehnen und klar und deutlich von den Heiligen verlangen, den Sonntag zu halten, diese heidnischen Feste zu halten und den Sabbat und die jährlichen göttlichen Festtage aufzugeben. Das ist Teil des Mahlzeichens. Es beinhaltet darüber hinaus aber auch zahlreiche menschliche und gottlose Konzepte wie das Kämpfen im Krieg, wie die Unterstützung und das Annehmen einer Religion, die einen falschen Jesus oder ein falsches Evangelium predigt. In gewisser Weise ist das Mahlzeichen des Tieres die politische, wirtschaftliche, religiöse, militärische Umsetzung der Herrschaft des modernen babylonischen Systems mit seinen menschlichen Konzepten, die im Widerspruch zur Wahrheit Gottes stehen. Und das hat es immer schon. Seit der vierten Auferstehung des Römischen Reiches gegeben. Immer schon. Wahre Christen verstehen. Sie sollten verstehen, dass der Sabbat und die heiligen Festtage gehalten werden müssen und dass sie nicht stattdessen das Mahlzeichen des Tieres annehmen dürfen, indem sie den Sonntag und die heidnischen Feiertage heiligen und sich weigern, Gott an den von ihm angeordneten wöchentlichen und jährlichen Sabbaten anzubeten. Und sie sollten auch verstehen, dass das Mahlzeichen beinhaltet, am Krieg zu kämpfen, teilzunehmen, sich Verordnungen der Regierung zu unterordnen, die ihnen vorgeben, sie dürfen sich nicht versammeln, aus welchen Gründen auch immer, sie dürfen Gott nicht verehren, weil sie müssen ja gewissen Maßnahmen folgen, die damals wegen der Corona-Pandemie erlassen worden sind, total gesetzlose Maßnahmen, verfassungswidrig. Aber das war damals, nicht wahr? Das wird ja nicht mehr geschehen, würden Sie meinen. Meinen Sie fälschlicherweise. Glauben Sie, der Panther, der Leopard, der verliert seine Punkte, der wechselt seine Farben? Glauben Sie das nicht ein einziges Mal. Es wird wieder alles kommen. Noch schlimmer. Wo werden Sie dann stehen? Das ist die Warnung. Das ist die Warnung. Sie wird durch das Tier, das bald kommen wird, dann noch verstärkt werden, diese Maßnahme der Regierungen. Nicht nur in Deutschland, aber auch. Und diese schrecklichen Dinge werden erfolgen. Und es wird wichtig für uns sein, alle zu begreifen, dass wir uns in keinster Weise dem Tier, dem falschen Propheten, dieser ganzen Macht, diesem babylonischen System unterwerfen dürfen. Und so verbleibe ich heute. Bis zum nächsten Mal, Ihr Norbert Lenk für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.